Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Eine Woche vor dem Prozess um die Mordserie der rechtsextremen NSU sind die Plätze für Medien neu vergeben worden, dieses Mal im Losverfahren. Dabei gingen mehrere überregionale deutsche Zeitungen leer aus. Medienhäuser prüfen nun rechtliche Schritte. Zu der Verlosung hatte sich das Oberlandesgericht München entschlossen, nachdem das Bundesverfassungsgericht Nachbesserungen bei der ersten Vergabe gefordert hatte. Dabei hatten türkische Medien keinen Platz erhalten.
Die Lotterie um die Vergabe der Presseplätze beim NSU-Prozess ist vorbei. 324 Medien waren für das Losverfahren zugelassen worden. Doch noch bevor das Münchner Oberlandesgericht verkündete, wer für einen der 50 Plätze ausgelost wurde, nutzte es die Gelegenheit für Kritik.
Die mediale Aufmerksamkeit, die dieser Prozess ja schon im Vorfeld bekam, und die Angriffe, denen sich das Gericht ausgesetzt sah, obwohl es sich absolut korrekt verhalten hatte, ist in der deutschen Geschichte ohne Beispiel.
Das Bundesverfassungsgericht war anderer Meinung und hatte angeordnet, dass mindestens 3 Plätze für ausländische Medien, insbesondere für türkische, reserviert werden müssen. Von den inländischen Medien sind unter anderem gelost worden ARD, ZDF, Deutschlandfunk, RTL 2, Kabel 1, Bild, Süddeutsche Magazin, Der Spiegel und Focus. Nicht ausgelost wurden unter anderem FAZ, die Süddeutsche, die Zeit, Taz, Reuters und Agence France-Presse. Damit fehlen 2 der 3 großen deutschen Nachrichtenagenturen sowie die beiden größten überregionalen deutschen Tageszeitungen.
Das mag alles juristisch korrekt sein und sicher auch kann man dem Glück nicht nachhelfen, aber sachgemäß ist so eine Entscheidung natürlich nicht.
Wir werden, da wir bisher Platz 1 hatten und natürlich sehr traurig sind darüber, dass wir jetzt nicht mehr vertreten sind, prüfen, ob wir nicht klagen, und zwar in die Richtung, dass wir versuchen einzufordern, dass wenigstens die Verhandlung per Video für Journalistinnen und Journalisten übertragen wird.
Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera hat ein Los gezogen, und zwar innerhalb der Gruppe der türkischsprachigen Medien. Als Standort hatte der Sender sein türkisches Büro angegeben.
Man hätte durchaus mit wenig Aufwand recherchieren können, dass sie keine richtigen Infrastrukturen haben, dass auch die Zielgruppe nicht die Türken sind, sondern eher die arabische Mehrheitsgesellschaft. Und von daher, auch ohne ein promovierter Medienökonom zu sein, hätte man herausfinden können, dass die in diesem Korb nichts zu suchen haben. Es wurde eindeutig geschlampert.
Viel Zeit für juristische Anfechtungen bleibt allerdings nicht mehr. Der Prozess soll heute in einer Woche beginnen.
Zu den Reaktionen auf den Losentscheid des Oberlandesgerichtes jetzt live aus München mein Kollege Christoph Arnowski.
324 Bewerbungen für 50 Plätze. Das konnte nicht gut gehen. Das Ergebnis ist mindestens genauso unbefriedigend wie das des ersten Akkreditierungsverfahrens. Das Oberlandesgericht hat kleinen Redaktionen praktisch die gleichen Chancen eingeräumt wie den großen deutschen Tageszeitungen. Das mag verfahrenstechnisch nicht zu beanstanden sein, aber zufriedenstellen kann das niemanden. Denn ein Großteil der meinungsbildenden Medien dieses Landes bleibt jetzt außen vor. Die erneut geforderte Videoübertragung nur für Journalisten wäre wohl die einzige Lösung, die das Grundproblem des zu kleinen Gerichtssaals lösen könnte. Doch das lehnt das OLG weiter ab, aus Angst, einen Revisionsgrund zu schaffen. Und so zeichnen sich die nächsten Verfassungsbeschwerden und Klagen ab. Der Prozessstart nächste Woche scheint nicht mehr sicher. Selbst der Gerichtspräsident hat gesagt, er hoffe, dass es am 6. Mai losgeht. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Welche Medien bei der Platzvergabe dabei sind und wer bei der Verlosung leer ausgegangen ist, eine vollständige Liste dazu finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Die Steuerpläne der Grünen stoßen auf breite Kritik. Der Bund der Steuerzahler sprach von einer Kampfansage gegen die Mittelschicht. Verbandspräsident Holznagel bezeichnete die geplanten Änderungen beim Ehegattensplitting in einem Beitrag für Handelsblatt Online als nicht verfassungsgemäß. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks lehnte die geforderten höheren Steuern in der Neuen Osnabrücker Zeitung als Wachstumsbremse ab. Das hochverschuldete Griechenland hat weitere Sparmaßnahmen beschlossen. Erstmals seit Jahrzehnten sollen Beamte und Staatsbedienstete entlassen werden. Insgesamt 15.000 bis Ende 2014. Gestern Abend billigte das Parlament das neue Sparpaket, mit dem die Regierung in Athen die Voraussetzung für weitere Milliardenhilfen schaffen will.
Viel zu viele Beamte in oft schlecht arbeitenden Behörden und allesamt unkündbar. Dieses Kernproblem Griechenlands soll nun angegangen werden. 4.000 Entlassungen bis Ende des Jahres und noch einmal 11.000 weniger Staatsbedienstete in 2014. Dafür hat die Regierung Samaras den Kündigungsschutz gelockert, unter dem Druck der internationalen Geldgeber. Eine Entscheidung für ein Stück Extraleid, so der bissige Kommentar in den Zeitungen, und sie prophezeien eine Protestwelle. Schon gestern während der Parlamentssitzung demonstrierten Tausende. Für diesen Mittwoch haben die Gewerkschaften zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen. Obwohl die Regierung uns versichert hat, kein Spardiktat mehr zu verabschieden, geschieht nun das Gegenteil und weitere Entlassungswellen werden folgen, kritisiert Despinas Banu. Das Gesetz, so die Gewerkschaftlerin, sei zudem undemokratisch und überfallartig zustande gekommen. Zu dem im Eilverfahren und gegen den Widerstand der Opposition verabschiedeten Sparpaket gehört auch die Ausweitung der Immobiliensteuer und eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Regierungschef Samaras lobt sein Reformtempo, hoffend, dass die internationalen Geldgeber in den nächsten Wochen insgesamt 8,8 Milliarden Euro an Hilfskrediten für Griechenland freigeben. Doch tatsächlich, so Brüsseler Diplomaten, bleibe Griechenlands Lage kritisch. Denn ob in Steuerverwaltung, öffentlichem Dienst oder bei der Korruptionsbekämpfung, die versprochenen Reformen greifen da nicht.
In Italien hat der neue Ministerpräsident Letta in einer Regierungserklärung sein Programm gegen die Wirtschaftskrise vorgestellt. Vor dem Parlament sagte Letta, Italien leide unter der einseitigen Ausrichtung auf das Sparen. Er wolle Investitionen ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Zugleich bekannte sich Letta zu Europa. Noch am Abend will der Regierungschef die Vertrauensfrage im Abgeordnetenhaus stellen. Morgen trifft er sich in Berlin mit Bundeskanzlerin Merkel. Die Europäische Union will zum Schutz von Bienen den Einsatz einiger Insektenvernichtungsmittel stark einschränken. Für ein zeitlich begrenztes Verbot von 3 Pestiziden stimmten 15 EU-Länder, darunter Deutschland. Die Pflanzenschutzmittel schädigen das Nervensystem der Insekten und stehen im Verdacht, für das Bienensterben der vergangenen Jahre verantwortlich zu sein.
Es waren nicht unbedingt die Bienenfreunde, die erreicht haben, dass Brüssel nach langem Hin und Her jetzt Schritte gegen das Massensterben von Bienenvölkern einleitet. Es war das Geld. Die wirtschaftliche Leistung von Bienen hat einen Wert von 22 Milliarden Euro. Sie bestäuben Pflanzen. Ohne sie gäbe es keine Ernte. Umweltschützer sehen die Maßnahmen nur als Anfang. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Er verhängt Beschränkungen für 3 sehr giftige Pestizide. Es gibt aber noch andere, die genauso sorgfältig untersucht werden müssen. Seit Jahren sterben weltweit Millionen von Bienen. Die Ursachen sind vermutlich vielfältig, aber aus der Sicht der Behörden haben die jetzt verbotenen Gifte daran ihren Anteil. Anscheinend gibt es viele Gründe für die Probleme der Bienenvölker und ihre rapide Abnahme in den vergangenen Jahren. Aber es gibt sehr viele Hinweise dafür, dass diese Pestizide dazu beigetragen haben. Es geht um Nervengifte, die den Bienen auch das Orientierungsvermögen rauben. Sie werden auch in Deutschland produziert. Ihr Verbot gilt ab Dezember für 2 Jahre, allerdings nicht überall. Die Frage ist, ob das reicht.
Also wir haben ja in Deutschland schon sehr viel gemacht und gerade in den letzten Jahren hatten wir eben bei Weitem nicht mehr die Verluste. Wir hatten ein Problem, deshalb hat es auch nationale Verbote gegeben.
Während der Verbotszeit soll untersucht werden, ob die Bienenvölker sich erholen. Umweltschützer allerdings weisen darauf hin, dass die Gifte sich längst in den Böden angereichert haben und folglich weiterwirken.
Der afghanische Präsident Karzai hat bestätigt, dass seine Regierung jahrelang Geld vom US-Geheimdienst CIA erhalten hat. Die New York Times hatte berichtet, das Präsidialamt bekomme seit mehr als 10 Jahren undeklariertes Bargeld, insgesamt einen 2-stelligen Millionenbetrag. Damit habe sich die CIA Einfluss in Kabul sichern wollen. Karzai sprach von einer eher kleinen Summe, die für gute Zwecke verwendet worden sei. Die Bundeswehr hat heute damit begonnen, Rekruten und Soldaten im westafrikanischen Mali auszubilden. Sie werden zunächst darin unterrichtet, Minen zu räumen und Straßensperren zu beseitigen. Stützpunkt ist Kulikoro, rund 60 Kilometer von der Hauptstadt Bamako entfernt. Ziel ist es, die schlecht ausgestattete Armee in die Lage zu versetzen, selbst gegen radikale Islamisten im Norden des Landes zu kämpfen.
Es ist der erste Tag für die deutschen Pionierausbilder. Hier im EU-Trainingscamp in Kulikoro sollen sie aus einem Teil der malischen Armee Spezialisten machen. Ihnen beibringen, wie man beispielsweise Sprengfallen beseitigt. Insgesamt sollen rund 3000 malische Soldaten ausgebildet werden und dann ihr Wissen weitergeben. Das Training ist sehr wichtig für uns. Wir müssen unsere Armee aufbauen, um Mali zu beschützen. 22 EU-Länder sind insgesamt beteiligt. Bei den Franzosen beispielsweise gibt es die Kampfausbildung, Training, das dringend gebraucht wird.
Die malischen Soldaten machen einen hochmotivierten Eindruck. Sie sind im Norden geschlagen worden und man muss sich überlegen, dass es für eine westafrikanische Armee unter diesen Umständen äußerst anstrengend ist, hier jetzt über 600 Auszubildende trotz dieses Umfeldes hinzustellen.
Dieses Umfeld, damit ist gemeint, dass die malische Armee gemeinsam mit den Franzosen in Teilen des Nordens noch kämpft. Die Islamisten sollen sich dort noch versteckt halten. Dennoch plant das französische Militär den Rückzug eines Großteils seiner Truppen bis Ende des Jahres. Bis dahin sollen die Ausbilder hier in Kulikoro helfen, um die malische Armee stark zu machen. Viel Zeit haben sie nicht, um aus der malischen Armee eine einsatzfähige Truppe zu machen. 15 Monate, so lange sollen die deutschen Soldaten und ihre Kollegen aus der EU hier bleiben. Aber viele Beobachter gehen jetzt schon davon aus, dass sich das länger hinziehen könnte.
Knapp eine Woche nach dem Einsturz eines Fabrikhochhauses in Bangladesch haben die Helfer die Suche nach Überlebenden eingestellt. Nun sind mehrere Kräne im Einsatz, um die Trümmer zu beseitigen. Die Zahl der geborgenen Todesopfer hat sich auf mindestens 380 erhöht. Weitere Leichen werden noch in der Ruine vermutet. Erneut gingen tausende Menschen auf die Straße. Sie forderten die Todesstrafe für den Besitzer des maroden Gebäudes. Beim Bau der Fabrik war gegen eine Reihe von Bauvorschriften verstoßen worden.
Bei einer Explosion im Stadtzentrum von Prag sind am Vormittag mehr als 50 Menschen verletzt worden, unter ihnen auch ein Deutscher. Die Feuerwehr nannte eine undichte Gasleitung als wahrscheinliche Unglücksursache. Passanten wurden von Glassplittern verletzt, als Scheiben durch die Druckwelle der Explosion zu Bruch gingen. Das Unglück ereignete sich in einem Bürogebäude, in dem mehrere Firmen untergebracht waren. Die Behörden ließen anliegende Gebäude räumen und unterbrachen die Gasversorgung in die Häuser.
Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat erstmals einen einzigen Chefredakteur für Print und Online berufen, Wolfgang Büchner, bisher Chefredakteur der Deutschen Presseagentur. Der 46-Jährige kennt den Hamburger Spiegel Verlag, denn er stand bis 2009 an der Spitze des Nachrichtenportals. Die bisherige Spiegel-Doppelspitze Mascollo und Müller von Blumenkron war vor 3 Wochen abgesetzt worden. Gemeinsam mit anderen ARD-Online-Angeboten hat auch Tagesschau.de heute ein neues Gesicht bekommen. Mit dem neuen Design wird die Seite übersichtlicher und komfortabler in der Bedienung, vor allem auch für die Nutzer von Smartphones und Tablet-Computern, die nicht die Tagesschau-App installiert haben. Außerdem rücken die Beiträge der Fernseh- und Hörfunkkorrespondenten noch stärker in den Vordergrund.
Das war Tagesschau.de bisher und so sieht die Seite im neuen Design aus. Die Fernsehberichte und Radiobeiträge der ARD-Korrespondenten und Reporter sind leichter zu finden. Die einzelnen Sendungen von Tagesschau über Tagesthemen bis Nachtmagazin künftig über weniger Klicks erreichbar.
Die Interessen der Nutzer verändern sich und da gehen wir einen Schritt in eine klare Positionierung, die dort heißt, Videos, Audios sind unsere Stärke, die stellen wir mehr heraus und wir bleiben bei Tagesschau.de beispielsweise ganz strikt an den Inhalten, für die wir stehen. Seriosität, Glaubwürdigkeit und ich sage auch einmal, harte, schwierige Politik.
Als zusätzlicher Service Bilderstrecken im XL-Format sowie ein animierter Regenradar. Eine weitere technische Neuerung, die Seitendarstellung passt sich automatisch der Bildschirmgröße des Endgeräts an, egal ob Laptop, Tablet, PC oder Smartphone. Und das gilt übrigens ebenfalls für andere Webseiten der ARD. So ist zum Beispiel auch sportschau.de mit neuem Layout gestartet.
Wir haben uns zusammengetan mit den anderen großen Seiten der ARD, mit sportschau.de, mit ard.de, mit das Erste.de und der ARD-Börse, haben ein gemeinsames Design entwickelt, sodass wir künftig als zusammengehörende Familie leichter erkennbar sein werden.
Prominenter platziert auch die Videoblogs der ARD-Korrespondenten von Amerika bis Indien. Das Nachrichtenportal der ARD jetzt im neuen Design.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 30. April.
Das Hoch über dem Atlantik bringt dem Norden Deutschlands häufig Sonnenschein. Dem Süden beschert ein Mittelmeertief dagegen viele Wolken. Über der Mitte Deutschlands verläuft eine Luftmassengrenze und dort gibt es morgen länger andauernde Regenfälle. In der Nordhälfte ist es heute Nacht teils wolkig, teils klar und überwiegend trocken. Ansonsten meist wolkenverhangen, gebietsweise regnet es. Am Tag scheint im Norden oft die Sonne, Richtung Süden viele Wolken. Regen fällt vor allem in einem Streifen von der Pfalz über Franken bis nach Sachsen. Im Südosten entwickeln sich am Nachmittag einzelne Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden frisch mit starken Böen an der See. Im Sauerland gibt's heute Nacht leichten Frost an der Isar bis plus 10 Grad. Morgen Temperaturen von 8 Grad im Vogtland bis 22 Grad in Niederbayern. Auch in den nächsten Tagen scheint im Norden häufig die Sonne. Richtung Süden gibt es am Mittwoch und Donnerstag lokale Schauer oder Gewitter. Am Freitag dann gebietsweise Regen.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Tom Buro mit diesen Tagesthemen. Ärger ohne Ende, Presseplätze sorgen für neuen Streit beim NSU-Prozess sowie Warten auf George Clooney, Goslar im Ausnahmezustand. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.